Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Mit Helmut Remsen und Matthias Frank.
Matthias, welche Lüge knöpfen wir uns denn heute vor?
Naja, ich denke, eine, die wir alle kennen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und sehr, sehr viele glauben.
Dann wird es Zeit, sie zu beerdigen.
Titel des heutigen Podcasts: Sanktionen. Die humane Variante der Kriegsführung.
Matthias, was haben Venezuela, Kuba, der Iran und Russland gemeinsam?
Naja, ich denke mal, es sind alle Länder, die im Westen, sagen wir mal vorsichtig, nicht zu den besten Freunden gehören.
Ja, das sind schon mal 5 Punkte. Und wie äußert sich die Gegnerschaft zu diesen Ländern? Wie gehen vor allem die USA und die EU mit ihnen um?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Sie verhängen Sanktionen, man kauft keine Waren aus diesen Ländern und treibt mit ihnen keinen Handel.
Ja, nochmal 5 Punkte, bingo, weil Sanktionen besser sind als Krieg, so lautet jedenfalls meist die Begründung.
Ja, sie machen Druck auf die Regierungen der Länder und sie fordern dabei keine Toten.
Und das sind jetzt schon 2 Fake-Geschichten in einem Satz, denn Sanktionen fordern weltweit jedes Jahr geschätzt 500.000 Tote. Die Zahl hat mich erstmal total geschreddert. Und betroffen sind nicht in erster Linie die Regierungen oder irgendwelche Oligarchen oder sonstige Machthaber, es sind besonders Kinder.
Du machst es besonders spannend. Wer sagt das denn? Gibt es für diese Behauptungen wirklich handfeste Belege?
Ja, die gibt es. Es gibt eine Studie. Der Ökonom Professor Francisco Rodriguez von der Uni Denver in Colorado, der hat gemeinsam mit 2 Kollegen, die heißen Silvio Rendon und Marc Weißbrot, im vergangenen Jahr diese Studie in der renommierten Wissenschaftszeitung The Lancet Global Health veröffentlicht.
Jetzt machst du mich aber neugierig. Sag mal, wie kann man denn, Entschuldigung, die Wirkung von Sanktionen messen? Wie kommt denn ein Wissenschaftler aus Venezuela auf diese Zahlen? Das will ich ja mal genau wissen.
Ja, vielleicht sollten wir ganz kurz vorher erklären, was denn Sanktionen überhaupt sind, damit man sie gegenüber anderen Maßnahmen vielleicht abgrenzen kann. Ich habe mal das gemacht, was die meisten in einem solchen Fall machen, nämlich Google gefragt. Und die Google-KI Gemini, die gibt diese Antwort. Ich zitiere mal: Sanktionen sind Zwangsmaßnahmen, um das Verhalten von Staaten, Organisationen oder Personen zu ändern, indem sie wirtschaftlichen, finanziellen oder politischen Druck ausüben, wie zum Beispiel Handelsverbote oder Einfrieren von Vermögen.
Da wir das ja aufgeschrieben haben, kann ich jetzt fortsetzen. Mhm. Und dann steht da weiter drin: Sie dienen als Alternative zu militärischen Mitteln, sollen Völkerrecht durchsetzen und die Kosten für rechtswidriges Handeln erhöhen, um eine Verhaltensänderung zu erzwingen. Oft mit dem Ziel, Krieg oder Menschenrechtsverletzungen zu stoppen oder zu verhindern.
Ihre Wirksamkeit hängt von der Art der Sanktionen und der Zielstruktur ab, sind aber oft mit Nebenwirkungen verbunden.
Ja, das haben wir jetzt mal vorgelesen. Das kann man ja sich nicht auswendig merken.
Ja.
Und das klingt, wenn man mal genau hinhört, wie so eine Werbung für Medizinprodukte, also erst die Wirkung, dann Druck ausüben, dann die Risiken und Nebenwirkungen erkennen, ohne dass man den Apotheker fragen kann.
Ja, so ähnlich hat das auch schon US-Präsident Thomas Woodrow Wilson Anfang des letzten Jahrhunderts formuliert. Er sprach von einer Silent Deadly Remedy, also einer stillen, tödlichen Medizin, die Sanktionen seien. Aber wenn man sich die aktuellen Forschungsergebnisse anschaut, dann stimmt still und tödlich. Aber Medizin ist das nicht, das ist eher schon Gift.
Ja, also Sanktionen sind demnach eben nicht so smart, so harmlos, wie sie verkauft werden, sondern das Gegenteil, tödlich.
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Der Irakkrieg, da kann man, glaube ich, eine Menge dran erkennen. Da waren die schlimmen Folgen von Sanktionen so offenkundig, dass niemand mehr von smart sprechen konnte. Vielleicht zur Erinnerung ganz kurz, seit 1980 befand sich der Irak ja in einer Art Dauerkrieg. Also zunächst zunächst ein 8 Jahre lang andauernder Krieg gegen den Iran. Dann folgte 1990 der Einmarsch des Irak nach Kuwait und 1991 der zweite Golfkrieg, der UN-Sanktionen zur Folge hatte.
Und jetzt hast du mir ein Zitat herausgelegt, was hier liegt, aus dem Deutschen Ärzteblatt. Und es ist ja nun wirklich nicht als linke Postille bekannt oder verdächtig. Und da schreiben die im Jahr 2003, ich zitiere, die Zahlen und Fakten, die verschiedene UN-Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation, WHO oder UNICEF zur humanitären Lage des Landes am Golf präsentieren, sprechen eine erschütternde Sprache. Als direkte Folge der Sanktionen sterben durchschnittlich 250 Menschen täglich.
Und die Folgen muss man sich angucken. Inzwischen zählt der Irak zu den 5 ärmsten Ländern der Welt, während er vor 1980 zu den am besten entwickelten Ländern des Nahen Ostens gehörte. Jedes 8. irakische Kind stirbt, bevor es das 5. Lebensjahr erreicht. Furchtbare Zahlen sind das. Zum größten Teil sterben die an Diarrhoe, also Durchfall und Atemwegserkrankungen.
Das ist eine Horrorgeschichte, die wir eigentlich erzählen. Du hast mir dann die Geschichte einer österreichischen Ärztin, die heißt Dr. Eva Maria Hobiger, erzählt. Und die hat ein Hilfsprojekt im Mutter-Kind-Hospital in Basra, das ist eine Stadt im Süden des Iraks, geleitet. Und sie beantragte verschiedene medizinische Geräte zum Aufbau einer Blutbank. Da braucht man Spezialzentrifugen, einen Gefrierschrank für Blutplasma und so weiter zur Aufbewahrung dieser Blutkonserven.
Tja, und nachdem der amerikanische Vertreter des Sanktionskomitees die Anträge von Frau Dr. Hubiger gesehen hat, da hat er sie erstmal irgendwo in eine Schublade gelegt, 9 Monate lang immer wieder abgelehnt. Dann reiste ihr Stellvertreter selbst nach New York, um die Angelegenheit persönlich vorzutragen, dem amerikanischen Vertreter Andrew Hillman. Und dessen Antwort habe dann gelautet: Ich spreche nicht mit Ihnen über leukämiekranke Kinder, ich spreche mit Ihnen nur über das Regime von Saddam Hussein.
Ein Kernproblem des Irak war nicht nur zu wenig Geld, sondern zu wenig Ersatzteile, um zerstörte oder alternde Systeme am Laufen zu halten.
Ja, UN-Berichte aus der Zeit betonen, dass die Wasseraufbereitung, die Stromversorgung, die kommunalen Dienste wegen dieser fehlenden Ersatzteile und fehlenden Materials immer mehr ausfielen. Und schlechte Wasserqualität und instabile Stromnetze wirken dann eben auf die Gesundheit. Es gab da Mangelernährung, insbesondere eben bei irakischen Kindern.
Und da fällt mir und erinnere mich an einen Begriff, der immer wieder in die Tagesschau, Tagesthemen gebracht wurde, nämlich das Oil-for-Food-Programm, also Öl für Nahrung, das die Zivilbevölkerung schützen und die Sanktionsfolgen auf der anderen Seite wieder abfedern sollte.
Ja, genau. Also dieses Programm startete 1996 und es sah vor, dass der Irak also begrenzte Mengen Öl verkaufen durfte, um dann im Gegenzug von dem erwirtschafteten Geld Lebensmittel und Medizin zu importieren. Und das Ganze unter Aufsicht der Vereinten Nationen. Das linderte die Not auch ein bisschen, machte aber auch große Teile der Bevölkerung abhängig eben von Lebensmittelrationen.
Und jetzt kommt's. Der Koordinator des UN-Programms eben, Oil for Food, war doch ein Deutscher.
Absolut. Hans Graf Sponeck hieß der Mann. Er hat seine Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst und das hat wirklich einen bezeichnenden Titel. Ein anderer Krieg, im Englischen A Different Kind of War. Er stellte sich schon bald auf die Seite der leidenden irakischen Bevölkerung und legte sich dann natürlich mit den Regierungen der USA und Großbritanniens an.
Anfang 2000, so habe ich es mir notiert, trat Graf Sponeck dann von dem UN-Posten zurück, eben weil er die durch Krieg und Sanktionen verursachte Verarmung der Menschen aus humanitären und menschenrechtlichen Gründen nicht mehr mittragen wollte.
Tja, und jetzt kommt's eben. Wie viele Menschen sind durch diese Sanktionen gestorben? Es gibt da Schätzungen, nur Schätzungen, denn es ist verdammt schwierig, die Folgen der Kriege von den Folgen der Sanktionen ganz sauber abzugrenzen. Also Beispiel, wenn ein Kind an Leukämie stirbt, weil in vielen Bomben gegen den Irak Uran enthalten war oder starb es vielleicht, weil es keine Blutkonserven gab? Das klar zu trennen ist ziemlich schwierig, aber es gibt eben doch Schätzungen und danach starben die von mir eingangs erwähnten 500.000 Kleinkinder.
Furchtbar, diese Zahlen, man kann sich das kaum vorstellen. 500.000 Kleinkinder sterben durch Sanktionen. Dennoch sind die USA 2003 in den Irak ja einmarschiert militärisch, um den Präsidenten Saddam Hussein zu stürzen, was mit den Sanktionen eben nicht gelungen war.
Ja, die Lehren nicht nur aus dem Irakkrieg hat der US-Ökonom Gary C. Hufbauer gezogen. Er hat mal so gesagt, was macht eigentlich Sanktionen wirklich wirksam und hat drei wichtige Faktoren genannt. Erstens, sie müssen stark und schnell sein. Das heißt, es muss eine rasche Umsetzung möglichst weltweit weitreichender Maßnahmen geben. Zweitens, das Kräfteverhältnis spielt eine große Rolle. Also je größer ein sanktioniertes Land ist, desto weniger abhängig ist es natürlich auch von internationalen Märkten. Und drittens, es kommt darauf an, dass die sanktionierenden Staaten sehr geschlossen auftreten. Also es sollte keine Schlupflöcher geben.
Jetzt nehmen wir doch mal bitte das Beispiel Iran. Waren die Sanktionen, bei denen es ja um die Verhinderung einer iranischen Atombombe ging, denn targeted, also wie die Experten das nennen, also zielgerichtet?
Sagen wir mal so, das, was bei uns im Westen diskutiert wird, das suggeriert das, dass das Ziel der Sanktionen sei, eine mögliche atomare Bewaffnung des Iran zu unterbinden, während die Tyrannen in Teheran ja davon geschwächt und die Bevölkerung dadurch gestärkt hervorgehen würde. Das ist die Erzählung. Die Sanktionen würden also den Demokratisierungsprozess voranbringen.
Da war also ein Regime-Change, der Sturz der Ayatollahs, mit im Visier. Auch wenn die Iran-Sanktionen also gezielt betitelt wurden, war das Sanktionsregime äußerst umfassend und vielschichtig. Es gab Sanktionen von Seiten der USA, weitere von den Vereinten Nationen, dazu auch informelle.
Ja, ein Beispiel, viele Organisationen und Unternehmen trauten sich ja gar nicht mehr mit dem Iran überhaupt Geschäfte zu machen, auch wenn sie erlaubt waren, weil man dann einfach öffentlichen Druck fürchtete, Prestigeverlust. So wurde dann auch legaler Handel quasi illegal gemacht.
Wie wir wissen, ist ja das Regime bis heute nicht gestürzt. Und dasselbe gilt für Venezuela. Da hat die US-Regierung Präsident Maduro entführt. Und es gilt auch für Kuba.
Ja, bei Kuba, da muss man sagen, die USA könnten Kuba natürlich militärisch leicht besiegen. Aber sie gehen ganz bewusst einen anderen Weg, den Weg der Blockade. Die gibt's ja schon seit 1956. Und das Ziel ist natürlich, die kubanische Regierung durch so eine Art Dauernotstand vor der eigenen Bevölkerung in Misskredit zu bringen.
Du hast ja unseren heutigen Podcast mit einer Studie von Professor Francisco Rodriguez unterfüttert. Und er hat 50 Jahre Sanktionsgeschichte untersucht. Das heißt von 1971 bis 2021.
Ja,
und
genau.
Das in 152 Ländern.
Das ist ein echter Mammutjob gewesen, eine gewaltige Datenmenge, die man auswerten muss.
Wie genau, möchte ich dich fragen, hat er die Wirkung der unterschiedlichen Sanktionen untersucht? Du hast vorhin schon am Beispiel Irak geschildert, dass das eben nicht ganz so einfach ist.
Ja, jetzt erwischte mich wirklich auf dem falschen Fuß. Das wird jetzt ein schwieriger Teil unseres Gesprächs, denn ich bekenne mich ausdrücklich, dass ich mathematisch ein Schwachmat bin. Also ich sage mal vorsichtig, soweit ich es verstanden habe, geht es bei den Methoden, na klar, um Statistik und um Stochastik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn es um Sterblichkeitsraten geht, dann besteht ja das Problem, den eindeutigen Zusammenhang zwischen einer Sanktion und den daraus folgenden Todesfällen zu belegen.
Und das dürfte ja wahrscheinlich eher schwierig sein. Denn, will man ein Argument vortragen, die sanktionierten Länder sind ja sowieso schon oft meistens ärmer. Sie stecken öfter in Kriegen. In Bürgerkriegen sind sie verstrickt. Das heißt, daraus ergibt sich ja alleine, da braucht man keine hohe mathematische Kenntnisse, eine höhere Sterblichkeit eben aus den von mir eben genannten Gründen.
Ja, genau. Und jetzt kommen Statistik und Mathe ins Spiel. Man kann das, jetzt kann ich auch nur zitieren, was ich gelesen habe, mit einer hypothetischen Kontrollgruppe errechnen. Es gibt also offenbar verschiedene Methoden, solche fiktiven Vergleichsgruppen zu berechnen. Die Stichworte dazu lauten, Achtung, jetzt wird's wirklich komplex, Verfahren zur kausalen Identifikation. Da gibt's also vier Methoden mit noch komplizierteren Namen. Entropy Balancing, Granger Tests, Event Study und Instrumental Variables.
So, jetzt holen wir mal alle die Vokabelhefte raus und schreiben das rein und lernen das auswendig. Also ganz ehrlich, das sagt mir nichts.
Ja, mir hat das auch erst überhaupt nichts gesagt, aber ich zitiere mal eine Sanktionsforscherin. Sie heißt Maria Debré von der Uni Friedrichshafen und die sagt, Rodriguez Ergebnisse sind plausibel. Laut Rodriguez hat jede der vier Möglichkeiten nämlich ihre Schwächen, aber wenn man alle vier dieser mathematischen Möglichkeiten kombiniert, also quasi übereinander legt, dann ergibt sich ein durchaus einheitliches, konsistentes Bild. Nicht so konsistent, dass man die Sterblichkeitsrate durch Sanktionen jetzt exakt hinter der Kommastelle berechnen könnte, aber man kann einen Mindest- und eine Höchstzahl ermitteln.
Also wenn ich ehrlich bin, hast du uns ganz schön verwirrt. Und du machst es trotzdem spannend. Also wir sehen jetzt die Zahlen aus, Hose runter.
Ja, ich habe ja schon ein bisschen was rausgelassen. Also Rodriguez und das Forscherteam kommen auf mindestens 360.000 Tote pro Jahr. Die Zahl könnte allerdings auch im schlechtesten Fall über 700.000 lauten.
Aber das ist ja eine wahnsinnige Spanne, ne? Zwischen 360.000 und 700.000. Ja, geht's denn nicht ein bisschen genauer?
Nee, leider nein. Also selbst die niedrigste Annahme von 360.000 Toten ist ja schon erschreckend. Und wenn wir jetzt mal den Minimal- und den Maximalwert mitteln, dann sind wir bei 500.000 Toten. Das sind schon gewaltige Dimensionen. Die Sterblichkeit ist bei Kindern bis zu 5 Jahren eben besonders hoch. 8-9% über der normalen Sterblichkeitsrate. Sie stellen damit rund die Hälfte aller sanktionsbedingten Todesfälle.
Das sind die Zahlen, die beim Verhängen von Sanktionen tunlichst verschwiegen werden. Und das würde ja sonst das Märchen von den Sanktionen, die vor allem die Mächtigen treffen, entlarven. Es trifft die Schwächsten, die Kinder.
Ja, wir können es uns ja gerade ganz konkret angucken. Kuba, seit Jahrzehnten von den USA sanktioniert. Das Stromnetz ist marode. Es gibt kein Öl für die Stromerzeugung durch die Ölblockade. Medikamente sind Mangelware. Ersatzteile für Maschinen, wo irgendwo US-Patente drinstecken, sind nicht zu kriegen für die Kubaner. Die Folgen sind auch dort höhere Sterberaten, zum Beispiel bei Gelbfieber und Chikungunya. Das ist eine Virusinfektion, die durch die sogenannten Tigermücken übertragen wird. Allein diese Krankheit hat auf Kuba 8.700 Tote gefordert. Und dann gibt's natürlich noch andere Probleme. Zu wenig Schmerzmittel, kein Asthmaspray, keine Blutverdünner. Und Operationen, das erleben wir aktuell gerade wieder ganz häufig, die müssen verschoben werden oder fallen aus, weil einfach kein Strom da ist.
Damit darf man ja nicht vergessen, dass weltweit kubanische Ärzte unterwegs sind, hoch ausgebildete Mediziner. Und dann möchte ich noch mal daran erinnern, dass Kuba eine der geringsten Babysterblichkeitsraten weltweit hatte und jetzt dieses Desaster.
Ja,
also es ist offenbar eine Systemauseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Sozialismus, bei dem die Verlierer schon feststellen.
Ja, die Forscher um Professor Rodriguez aus Denver, die haben festgestellt, dass die Sanktionen der USA immer die schlimmsten Folgen für die Menschen in den betroffenen Ländern haben. Wenn man Sanktionen der UNO anschaut, dann haben die geringsten Folgen. Aber eigentlich dürfte es sowieso nur UN-Sanktionen geben.
Wie kann man das erklären?
Ja, Alena Duan, die ist Juraprofessorin im Dienst der UNO, die sagt, alle Sanktionen, die nicht von der UNO legitimiert sind, sind streng genommen illegal. Das Völkerrecht gestattet nämlich nur den Vereinten Nationen das Verhängen von Sanktionen, nicht irgendwelchen einzelnen Staaten.
Ja, aber das macht die Sache jetzt schon wirklich kompliziert, wenn es Sanktionen gegen ein Mitglied des Weltsicherheitsrates geben soll. Das hatte dann quasi Vetorecht. Und ein Sanktionsbeschluss würde nicht durchkommen. Da steckt man doch in der Zickmühle.
Ja, stimmt. Also das macht die Sache zusätzlich kompliziert, ohne Frage.
Wenn die schlimmen Folgen von Sanktionen, das wolltest du mit mir ja heute herausarbeiten, also etwa gleich viel Tote wie bei Militäraktionen sind, gibt es dann inzwischen weniger Sanktionen?
Tja, schön wär's, müsste man sagen. Im Gegenteil, es gibt eine Datenbasis, die sogenannte Global Sanctions Database, die Sanktionsfälle statistisch erfasst weltweit. Und die besagt, seit 2010 steigt die Zahl von Sanktionen, seit 2020 steigt sie sogar richtig stark.
Ja, wir hören ja in der Tagesschau Tagesthemen, heute Journal immer wieder, es gibt ein neues Sanktionspaket gegen der EU, gegen Russland beschlossen. Mittlerweile sind es, glaube ich, 20. Und trotzdem, Putin bombardiert munter die Ukraine weiter.
Ja, würde man Putin und seine Oligarchen maximal treffen wollen, dann müssten natürlich die russischen Gelder, die auf Konten in der EU liegen, zugunsten der Ukraine aufgelöst werden. Aber man hat sie eben nur eingefroren, weil man rechtliche Konsequenzen fürchtet.
Ja, die Russen könnten ja womöglich internationale Gerichte anrufen und am Ende Recht bekommen.
Ja, und das ist die eigentlich bittere Erkenntnis zum Schluss. Sanktionen treffen die einfachen Leute ungleich härter als die missliebigen Regimes, um die es angeblich ja meist geht.
Das war Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Heute Sanktionen. Die humane Variante der Kriegsführung. Ein Podcast von Helmut Remsen und Matthias Frank. Produziert von B-Spirit Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf fakehistory.de. Fragen und Anregungen sowie Lob und Kritik gerne per Mail an feedback@fakehistory.de.
Danke fürs Zuhören.